Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir reden heute über einige Filmklassiker, wir reden über Sandman, die neue Serie auf Netflix, wir reden über House of the Dragon, wir reden über The Rings of Power und vieles, vieles mehr. Viel Spaß dabei und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmpalava. Wir melden uns, man könnte sagen, aus dem Sommerloch. Wie heißt, natürlich ist der Niklas dabei. Hallo Niklas.
Hallo Tobi. Schön, dich zu sehen.
Ja, schön, dass du da bist. Ich entschuldige etwas meine kratzige Festivalstimme im Hintergrund.
Es ist aber eine gute Podcaststimme, glaube ich. Vielleicht solltest du vor jedem Podcast 3 Tage aufs Festival fahren.
Das überlege ich mir mal. Wenn das von Filmpalava bezahlt wird, gerne.
Ja, gut.
ich habe in letzter Zeit demnach ein bisschen weniger gesehen, aber du hast dir ein paar alte Klassiker reingezogen, hast du erzählt.
Ja, ich habe versucht, mein filmisches Allgemeinwissen zu erweitern.
Ja, wahrscheinlich doch erfolgreich, oder?
Also, ich habe die Filme gesehen.
Das ist ein Vorteil, ja. Wir können ja kurz mal mit einem starten, den ich sogar noch mitgeguckt hatte.
Ja, gerne.
Mit dem wunderschönen Titel Riffifi.
Riffifi,
ja. Oder Riffifi, ich weiß es nicht. Das ist ein Film von 1955, dauert 2 Stunden, spielt in Paris, ist also schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber irgendwie war es cool, den zu sehen, muss ich sagen. Also
ich fand es auch mega cool, weil der Film so ein bisschen der archetypische Heist-Film ist. So, ne? Also als wir den Film geguckt haben, haben wir schon drüber geredet, das ist echt, als hätte man Ocean's 11 so 30 Jahre vorgesetzt und schwarz-weiß abgedreht. Weil man merkt schon ganz klar, dass der Film ein krasser Einfluss war auf die Ocean-Filme und auch auf andere Heist-Filme.
Ja, irgendwie gefühlt auf alle. Also es wäre das so der Urfilm der Heist-Filme so ein bisschen. Also ist ja, glaube ich, auch einer der ersten gewesen, ne?
Oder? Ist auf jeden Fall einer der quasi der Größen, auf die sich alle beziehen. Und man merkt das auch dem Film an, also von den Szenen her, wie das alles geplant wird und so weiter.
Auf jeden Fall,
ja. Von den einzelnen Hindernissen, die bestehen, so eine Alarmanlage, die überwunden werden muss und dann, wie die das machen wollen, die wollen nämlich in eine, wie heißt das? Diamantengeschäft.
Juwelier.
Juwelier, ja genau. Wir wollen bei einem Juwelier einbrechen. Das ist ein Juwelier, aber das ist keine Bank. Das ist ein Juwelier, glaube ich, gewesen.
Ich glaube schon, ja.
Ja. Und haben dann halt so verschiedene Hindernisse, die überwinden müssen. Und man kann so richtig krass die Parallelen ziehen zu Ocean's 11, wo die da das Casino sich aufbauen und sagen, okay, wir müssen das überwinden.
Ja.
Die ziehen die Crew zusammen, so. Also hat aber auf jeden Fall sauer Spaß gemacht.
Und geht jetzt nicht nur um den ganzen Einbruch, sondern auch um das Ganze dahinter. Also fand ich, hatte auch so ein bisschen Reservoir Dogs Feeling zum Ende.
Stimmt.
Was ich auch ganz cool fand. Klar, der hat nicht so ganz das Pacing von heutigen Filmen. Also die 2 Stunden sind ein bisschen gedehnt, würde ich sagen. Aber ich fand es nicht schlimm. Also ich fand, war auf jeden Fall spannend zu gucken, gerade für so einen alten Film.
Das muss man, sowieso ist es ja so, dass das heutzutage die Filme schneller gepaced sind.
Ja.
Und das muss man, ich glaube, für einen alten Film hatte der gar nicht so ein langsames Pacing.
Ja, vielleicht war der das sogar fix.
Weil ich weiß noch, wir haben, der Einbruch geht ja relativ früh los. Also es ist jetzt nicht so, dass man da ewig drauf warten muss, irgendwie 1 Stunde oder sowas, bevor die da anfangen, beim Diamantengeschäft, aka Juwelier einzubrechen. Also ich fand den nicht so slow.
Ich fand ihn okay slow und normalerweise bin ich von den älteren Filmen eher gewöhnt, dass es mir zu langsam vorkommt. Hm. Das war es, glaube ich, ganz gut. Also ja. Man muss ja auch im Kontext von der Zeit irgendwie betrachten. Ne? Ist halt kein Film von vorgestern, sondern echt, was haben wir da?
Nee, das stimmt aber.
Fast 70 Jahre.
Ja. Und man muss auch bei alten Filmen tatsächlich mit dem richtigen Mindset da dran gehen.
Genau, das meine ich.
Weil, komplett richtig, wenn man da die Messlatte von heutzutage ansetzt, dann denkt man halt wirklich an vielen Stellen, okay, let's go, was passiert hier? Mhm. Andererseits ist halt irgendwie auch tatsächlich faszinierend, wie lang dann die Szenen stehen und trotzdem wie viel erzählt wird. Also das hatte ich jetzt auch bei ein paar anderen älteren Filmen, die ich nachgeholt habe, dass ich dachte, okay, krass, der lässt sich echt Zeit in einzelnen Szenen oder bei einzelnen Sachen, die eigentlich recht unwichtig erscheinen, erzählt aber trotzdem dann seine Geschichte sehr komplett. Wo ich dann bei heutigen Filmen eher das Gefühl habe, wenn die sich irgendwo unglaublich Zeit lassen oder so weiter, dann schaffen die das auch nicht, das effizient irgendwie zu Ende zu bringen. Also da ist sehr allgemein gesprochen, aber und natürlich, was man da auch immer hat, ist, dass man quasi heutzutage nur die besten Filme von früher guckt.
Ist auch ein guter Punkt, ja.
Ja, und halt heutzutage alles guckt und deswegen irgendwie nicht ganz so die das rausgefiltert hat, wo das halt die Regisseure nicht so gut gemacht haben.
So. Ist ein super logischer Punkt, habe ich aber noch nicht drüber nachgedacht.
Es wäre eigentlich mal interessant.
Ist so ein richtig, was wäre denn mit einem alten Trash-Film oder ein richtig schlechter Film von früher?
Ja.
Ist die Frage, ob der dann ganz, ganz, ganz schlecht ist auch.
Aber gibt es dazu irgendwie, ich sehe da eine Nische tatsächlich. Irgendwie so alte Trash-Kritiken zu filmen. Die, aber das Problem ist halt, dass die dann kein Schwein gesehen hat. Weil du kannst, also ja. Riffi hat ja wahrscheinlich schon kaum einer gesehen.
Ist ein Punkt, ja.
Und die Filme, die es dann nicht über die Jahrzehnte geschafft haben, die wird dann wahrscheinlich überhaupt kein Schwein gesehen haben.
Die Frage ist, wie gut man an sowas rankommt auch zum Teil.
Ja, ich muss sagen, also zumindest die Größen aus den einzelnen Jahrzehnten, die sind bei Prime gar nicht so schlecht vertreten. Also,
ja, aber das sind ja auch die Größen.
Genau, ja. Und die, sag ich mal, eher so der Trash aus den Jahrgängen ist wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen schwieriger zu bekommen.
Aber das schreibe ich mir immer auf die Liste. Trash-Film aus den 50ern oder sowas. Na, guck ich mal, ob ich da irgendwas Geiles finde.
Vielleicht auch einfach nur so die zweite Klasse wäre schon interessant, so irgendwie. Also so.
Ist aber so ein B-Movie eher und nicht komplett Trash, oder?
Ich meine, B-Movie ist ja schon irgendwo fast schon Trash. Also ich denke jetzt eher an so einen mittelmäßigen Film, den du einfach so siehst, wo du sagst so, okay. Aber es ist dann wahrscheinlich am wenigsten interessant, ne?
Weil das, das,
so,
das ist so der Punkt vielleicht, ja.
Weil das kein Extrem ist. Ja.
Ja, finde ich gut. Aber was hat dich denn fasziniert jetzt, außer dass du dich natürlich weiterbilden möchtest, wie immer, nochmal jetzt die alten Schinken auszupacken? Weil oft braucht man ja, man braucht ja doch so einen Hauch Motivation zu sagen, ja, ich klemme mich jetzt davor und das sind ja meistens dann Schwarz-Weiß-Filme, etwas langsamer, dass man da auch nicht immer im richtigen Mut ist für.
Ich hatte maßgeblich zwei Gründe. Zum einen, der klassische Grund, dass man einfach zu den Wurzeln will irgendwie. Also wenn du irgendwas sehr magst, wie zum Beispiel Filme, und dann guckst du irgendwann die zeitgenössischen Filme und dann vielleicht auch die von den 10 Jahren davor oder sowas. Irgendwann willst du halt gucken, okay, wer hat das denn als erster gemacht und wer hat denn das erfunden und so weiter. Und beim Film ist es ja Gott sei Dank so, nicht so wie bei Büchern, dass man nur 100 Jahre zurückgehen kann.
Tusche,
ja. Weil bei Büchern, wenn du mal gerne liest, ist ja so, dass du, okay, der bezieht sich dann auf irgendein Buch, was von Aristoteles geschrieben wurde oder sowas. Da bist du schon 2000 Jahre zurück. Das kannst du in deinem Leben. Ich verstehe auch nie, es gibt ja so einen Kanon an Büchern, sage ich mal, ja, wenn Leute sehr gut belesen sind. So, ne? Was du für eine Zeit investieren musst, bis du wirklich gut belesen bist, ist halt exorbitant.
Ja.
Also, und ich habe das Gefühl, bei Filmen ist das ein bisschen zugänglicher, weil du halt, auch da gibt es unglaublich viel, ja, aber du hast halt nur 100 Jahre, mit denen du arbeiten musst. Und du bist halt in 2 Stunden zumindest mit dem puren Gucken durch, vielleicht noch nicht mit dem drüber nachdenken und so weiter und verarbeiten. Aber so ein Buch liest du ja nicht in 2 Stunden. Und
mäßig nicht, ne?
Genau. Also das ist der eine Grund, zu den Wurzeln zurückzukehren. Der andere Grund ist, dass ich mir vor nicht allzu langer Zeit ein Buch gekauft habe von Roger Ebert. Das ist so einer der größten Filmkritiker aller Zeiten. The Great Movies heißt das Buch. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn man sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen will, ist es wahrscheinlich keine schlechte Idee, The Great Movies alle gesehen zu haben. Mhm. So, das sind leider sehr viele.
Wie viele?
Ich habe nicht gezählt, also es nicht gelistet so.
Ach so.
Aber ja. Ich kann sagen, dass ich noch sehr viel Arbeit vor mir habe, da, bis ich alle Great Movies gesehen habe. Und da sind halt sau viele, interessanterweise auch viele deutsche Filme dabei, aber auch viele französische Filme und sehr viel halt aus den 50ern, 60ern, 70ern.
Deckt sich das? Wir hatten ja immer dieses 1001 Bücher, Filme, die du gucken musst, bevor du stirbst. Oder irgendwie so
ein
bisschen hart beschrieben, der Titel,
fand ich. Dramatischen Untertitel-Line. Ja.
Deckt sich das so ein bisschen?
Diese 1001 Filme, die man sehen muss, bevor man gestorben ist, die sind ein bisschen moderner, würde ich sagen. Also,
aber sind die Wandel nicht nach Jahren auch? War das nicht einer pro Jahr oder zwei pro Jahr oder sowas?
Nee, also
die waren auf jeden Fall alle chronologisch, da bin ich mir sehr sicher.
Jetzt komme ich vielleicht durcheinander, weil bei The Great Movies ist es alphabetisch. Und da kann es vielleicht chronologisch gewesen sein.
Okay.
Okay, kann gut sein. Und deswegen, weil kann ich ja auch nicht ganz genau sagen, wie groß die Schnittmenge jetzt ist. Aber es gibt auf jeden Fall eine Schnittmenge. Weil zum Beispiel einen der Filme, den ich deswegen geguckt habe, Akira, der Zorn Gottes mit Klaus Kinski von Werner Herzog. Der war auf jeden Fall in beiden Filmen drin.
Und, in beiden Büchern.
In beiden Büchern. Und da muss ich auch sagen, das war schon was.
Also, ein Erlebnis.
Es war ein Erlebnis, aber ein sehr eigener Film. Also es, ich weiß nicht, hast du einen Werner Herzog-Film bisher gesehen? Vielleicht Fritz Geraldo oder sowas?
Nee, das sehe ich nicht.
Oder Werner Herzog isst einen Schuh.
Ein S oder Doppel-S?
Doppel-S.
Echt?
Ja, ja, so. Der hat eine Wette verloren und dann isst er auf der Bühne einen gekochten Lederschuh tatsächlich.
Nee, da fehlt mir nämlich die ganze Erfahrung und das Filmwissen, was du jetzt hast.
Ja, habe ich ja auch
noch nicht. Was du aufbaust.
Ich versuche es mir ja aufzubauen. Und, aber bei Werner Herzog, also ich hatte halt vorher Fitzcarraldo gesehen und jetzt Akire. Ich hoffe, der Name ist halt so komisch geschrieben, wie Akira sagen die im Film sollen. Ich hoffe, das passt.
Niklas, halt. Wir haben hier noch nie drauf Wert gelegt, dass wir Sachen richtig aussprechen.
Ja, ja, ja. Und ja, also ich muss schon sagen, das ist halt so ein Film, den guckst du und du weißt einfach, dass der sehr eigen ist, sehr gut ist und was der für eine Wirkung gehabt haben muss im Kino. Obwohl der halt schon, also ich kann ihn vielleicht ganz kurz umreißen. Mhm. Es geht darum, dass wir, glaube ich, im 16. Jahrhundert in Peru die Conquistadore, die versuchen, die Eldorado zu finden im Urwald. Und dann bricht da so eine Expedition auf mit Pizarro als der große Conquistador, der das anführt. Und das Geile ist, der erste Shot von dem Film ist alleine, wie diese Europäer in Stahl Uniform, also mit Stahlhelm und Dingens und mit so riesen Tragekutschen, wo die ihre Frauen drin tragen, so eine Steilwand in Peru runterkommen, um den Urwald zu erobern. Und ich will nichts spoilern, aber ich sag mal so, die Europäer haben so ihr Problem in diesem Urwald. Und es war ein richtig cooler Film. Aber ich glaube, wenn man den mit heutigen Augen betrachtet, guckt man den halt teilweise so und denkt so, hui, also der ist halt auch teilweise slow und dann hat er auch keine klassische Struktur, wo du sagst jetzt, okay, also es ist dieses Klassische, auf einmal kommt ein End-Dingens und du sitzt da noch 5 Minuten und denkst, okay, das war das Ende. Da okay. Erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Aber sehr beeindruckender Film. Und Klaus Kinski ist halt schon, also war ja ein sehr verwerflicher Mensch, aber als Schauspieler, ja, der hat schon sehr viel Expressionismus, also ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht mit seinen großen, verrückten, blauen Augen. Ja, das ist schon crazy.
Von wann ist der?
Ich würde sagen 1970 ungefähr. Ich schaue aber auch kurz mal, ja, bevor ich wieder Schwachsinn erzähle.
Oder warum bist du dann, war der jetzt, wie hieß der nochmal?
Akire.
Bist du da jetzt wirklich alphabetisch rangegangen? Hast gedacht, dann starte ich vorne?
Nee, also ja, bin ich theoretisch, aber den habe ich zuerst ausgelassen. Weil ich gehe halt dieses Buch auch durch und dann mache ich so ein bisschen so, okay, gerade bin ich nicht in der Stimmung dafür.
Ja, yeah, yeah, okay. Yeah.
Und dann habe ich aber auch nochmal vom Freundin empfohlen bekommen, dass der wirklich super ist. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit Fitzcarraldo gesehen und auch Klaus Kinski und Werner Herzog. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kannst du auch den hinterher schieben. 1972.
Ah ja. Ist jetzt schwer für so einen alten Film immer, aber was würdest du da an Sternen geben?
Ich habe dem 4 Sterne gegeben von 5. Ah. Weil es ist so ein klassisches, es ist einfach ein sehr eigener, cooler Film. So. Aber unglaublich, ich würde ihn halt jetzt nicht so direkt zu meinen Lieblingsfilmen zählen oder sowas, er ist halt schon ein Biest irgendwie. So. Also du, ist schwer, okay, so direkt zu sagen, da, den musst du auf jeden Fall gucken. Ja. Weil ich glaube, es gibt wenig Stimmungen, in denen man den wirklich gucken kann und das funktioniert.
Das immer finde ich ganz schwer.
Ja.
Das zu finden. Ich finde so eine Stimmungskategorie eigentlich mal irgendwann aufmachen.
Ja.
Dass man so sagt, so bin ich drauf. Ja. Zu 90% müde.
Ja.
Und das kann ich jetzt gucken.
Ja, genau das ist nämlich dann kannst du den nicht gucken.
Also ja,
wenn du schon nämlich müde bist und dich berieseln lassen willst, dann ist das der falsche Film. Du musst Bock haben, sich mit so einem Film so anzulegen quasi. Weißt du?
Also ja, er ist ein Kampf.
Es ist nicht wirklich. Also der Film ist an sich auch spannend und gut, aber es ist halt schon, der ist halt schon kantig und ruppig. So.
Aber ist das, ich weiß noch gar nicht, geht das Richtung Abenteuer, Drama, Action, Comedy? Kann man das so ein bisschen einordnen? Oder?
Es ist quasi ein Abenteuerfilm, weil du verfolgst halt diese Expedition im Urwald und Drama. Also ganz klar.
weil die nicht so delivern.
Ja, genau. Also es geht halt darum, wie sich die Gruppe, wie innerhalb der Gruppe gemeutert wird und dann nach und nach sich so einzelne Charaktere rausarbeiten.
Okay.
Und ja, Klaus Kinski spielt da halt so den Akire, der so einen Gottkomplex hat am Ende und sich da als Herrscher fühlt von diesem ganzen Urwald. So. Faszinierender Film, aber ja.
Ja, dann hau mal raus. Du hast zwei andere noch, ne? Oder müssen wir jetzt gar nicht im Detail besprechen, aber nochmal vielleicht so.
Mich würde jetzt erstmal irritieren. Mich würde interessieren, hättest du jetzt Bock auf den Film, nachdem ich den so beschrieben habe?
Zweischneidiges Schwert. Ich würde mir nochmal angucken, wie lang der geht.
90 Minuten.
90 Minuten?
Ja. Alles geht. Aber das ist verrückt, dass du guckst und denkst, das ist länger. Aber jetzt. aber 90 Minuten, ja. Der ist nicht so lang.
Ja, würdest du denn sagen, ist so ein Must-See? Also ist das wirklich, wo du sagst, nee, ganz ehrlich, den sollte jeder, der sich mit Filmen beschäftigt, schon mal gesehen haben. Also hat der irgendwas Eigenständiges?
Ey, wenn du noch nie einen Werner Herzog-Film gesehen hast, sollst du dir den angucken.
Und wenn ich stattdessen Fritz Geraldo
gucke, dann würde ich halt sagen, du hast schon sehr viel von der Essenz, also von der filmerischen Gestaltungskraft von Werner Herzog in Fitzcarraldo gesehen. Weil Fitzcarraldo ist größer in vieler Hinsicht, weil die da ein fucking Schiff über den Berg ziehen und das auch wirklich gemacht haben.
Ach, der Bums ist das. Ich hatte den ganzen Tag nicht auf dem Schirm.
Das ist so faszinierend, was die da gemacht haben.
Ja.
Und aus irgendeinem Grund
hat Werner... Ist da Panama irgendwo da, die Ecke noch?
Ja, es ist Südamerika auf jeden Fall. Ja. Ich weiß, ob es Panama war, weiß ich nicht genau. Aber irgendwo da die Ecke, so, wo halt der Urwald noch so richtig fies ist. Das Fitzcarraldo, ich würde sagen, Fitzcarraldo ist ein Must-See. Und ich würde sagen, Akire ist auch ganz weit mit oben.
Wenn es mir gefallen hat, dann den hinterher. Ja, weil dann nehme ich erstmal den anderen. Weil den hatte ich eh schon mal auf der Liste.
Aber,
ja.
Fitzcarraldo ist schwerer reinzukommen. Akire kommst du relativ leicht rein. Weil allein dieser Eröffnungsshot, den ich hier gerade beschrieben habe, der hat mich direkt. I'm on it.
Okay.
Und den kann man gucken, wenn man bei Amazon Prime den Arthouse-Channel hat.
Muss man den dazu buchen?
Ja, leider ja. Aber der lohnt sich wirklich. Also da sind sau viele, 4 Euro im Monat oder sowas. 3 Euro, 4 Euro im Monat.
Da muss ich das mal kurz machen und dann richtig
Klassiker-Baller, ne? Man kann da auch immer einen Probemonat nehmen und dann ist das quasi for free. Aber ich weiß nicht, kommt ein bisschen darauf an, ob du oft Channels abonnierst oder sowas. Aber es kann sich wirklich lohnen teilweise.
Okay.
Ja.
Also ja, ich schreibe mir auf die Liste.
Ansonsten, Christoph hat den auch als Blu-ray. Da kann man sich den bestimmt auch ausleihen.
So, jetzt hast du aber noch zwei andere.
Ich habe noch zwei. Ich will nicht ewig über so
Klassiker. Nee. Aber einfach nochmal um die Faszination dafür.
Ja, genau. Ich rede noch über einen anderen. Mhm. Der heißt Sie küssten und schlugen ihn auf Deutsch. Auf Englisch The 400 Blows.
Was ist da bei der Übersetzung wieder passiert?
Ja, ich weiß nicht. Also die passen aber beide. Und das ist eigentlich, okay. Ist eigentlich ein französischer Film von François Truffaut, I think. Ist auch ein sehr bekannter französischer Regisseur, von dem ich aber sonst auch noch nichts gesehen habe tatsächlich. Ja. Und sie küssten und schlugen ihn. Ist auch übrigens in dem Arthouse-Channel dann. Aber der erzählt eine Geschichte von einem Schüler, der so der übliche Komiker ist in der Klasse. Also so der
Klassenclown.
Der Klassenclown, genau. Und es fängt halt so an, dass du quasi eine Schulklasse siehst und du siehst ihn, wie er Schabernack macht und dann in die Ecke gestellt wird. Und quasi immer so der Buhmann ist für alles auch, weil alles immer auf ihn geschoben wird, weil er quasi immer so die erste Person ist, die der Lehrer auf dem Kicker hat. Also kann man schon mal sehr gut mit connecten. Und dann erfährst du halt nach und nach, wozu sowas führen kann, wenn das Bildungssystem und auch deine Eltern dich komplett vernachlässigen. Und du erfährst nach und nach, was bei ihm in der Familie los ist. Da gibt es nämlich mehrere Probleme. Du erfährst nach und nach, was im Freundeskreis von ihm los ist und so weiter. Und es ist eigentlich eine Geschichte, wie ein eigentlich, ja, zumindest nicht uninteressierter, aber kluger Junge, würde ich sagen, auf die schiefe Bahn gerät. Mhm. Und es ist im Endeffekt eine sehr tragische Story, weil ich will nicht zu viel spoilern, aber es geht halt dann wirklich in die kriminelle Richtung irgendwann. Und dann wird der Film sehr traurig. Also sehr, weil man das Gefühl hat, der Junge hat eigentlich voll Potenzial.
Aber läuft nicht,
ja. Aber läuft nicht, genau. Und es fühlt sich halt sehr wie eine Kritik von den Institutionen an zu der Zeit. Die Kritik ist aber zu großen Teil heutzutage noch angebracht. Also.
Ja, die wird wahrscheinlich auch in vielen Jahren noch angebracht sein.
ja, genau.
Also. Wie alt ist der? Ich finde es immer nochmal ein bisschen spannend, das
anzuhören. Der ist vielleicht, am Anfang ist der vielleicht 12.
Nee, wie alt der Film ist.
Ach so, er ist auch aus den 70ern, glaube ich.
Ah, okay.
Ich muss mal kurz gucken.
Aber der ist, Was ist so das Geile an dem Film? Also ist der, ich würde einfach sagen, mal ganz simpel, gut umgesetzt.
Das ist halt eine simple Story.
Ja, genau, aber die ist jetzt nicht bahnbrechend erstmal noch.
Nee, okay, ich finde den Namen nicht. Das Faszinierende ist, du meinst, der Hauptdarsteller, weil der Hauptdarsteller, ich suche gleich den englischen Titel, der Hauptdarsteller ist so unglaublich unnahbar so ein bisschen, aber dennoch ist er irgendwie, hat er was so, also der ist so ein bisschen natürliches Charisma hat er. Mhm. Und der Film ist unglaublich, also es ist, der resoniert mit einem unglaublich, weil super viele Szenen kennt man. Zumindest wenn man als Kerl irgendwie aufgewachsen ist, so wie der draußen mit seinen Freunden einen Scheiß macht oder sowas, mhm, oder wie der nach Hause kommt oder wie der nicht nach Hause geht, weil er da eine Abreibung bekommen würde oder so. Also jetzt, ne? Also war damals noch ein bisschen anders so als in unserer Kindheit wahrscheinlich. Aber super viele Szenen sind halt so, ja, auf die eine oder andere Art und Weise hat man das auch erlebt. Und, ja, okay. Und deswegen, und dann, wenn man einmal drin ist, hat der Film einen auch an den Eiern emotional so.
Der Film einen an den Eiern. Von 59 ist der.
Okay, ja.
Warst du ein Klassenclown? Ich war ja nicht in deiner Stufe.
In deiner Klasse. Ich war ein Klassenclown,
ja. Ja?
Ja, kein richtig schlimmer, glaube ich, aber ich war schon einer.
Also sagen wir mal, du bist nicht Mittelfeld, sondern ein leicht gehobenes Mittelfeld.
Ich hatte auf jeden Fall immer, also noch in der Grundschule, musste ich immer Strafarbeiten machen. Weißt du,
in der Grundschule?
Ja. Also so diese, den gleichen Satz wie Bart Simpson an der Tafel, muss halt ja, in Strafheft dann irgendwie 20 Mal schreiben, hatte ich fast jeden Tag. Also hatte ich richtig, richtig oft.
Echt?
Naja. Also im Gymnasium auch nicht besser geworden.
Aber ist es nicht so schlecht gelaufen wie bei ihm?
Ja,
ich weiß ja noch nicht genau, wo es ihm geht.
Ich will den Film nicht spoilern, aber ich glaube nicht. Nee.
Ja, okay. Ja, nice. Wagen wir uns etwas in die Zukunft.
Wie hast du den so schnell gefunden auf deinem Handy?
Ah jo, ich habe Ecosia 400 Blows eingegeben.
Tada. Bei alten Suchergebnissen. Gut.
Ja, aber 1959, möchtest du es nochmal bestätigen? Oder?
Ja.
Hast du nicht so ganz das Vertrauen entwickelt, scheinbar?
Nein, ich war fasziniert, wie schnell du den gefunden hast und warum ich den nicht gefunden
habe. Okay.
Gut. Ja. Aber also, ich werd weitermachen und ich werde weiter von alten Filmen berichten.
So. Ja, finde ich cool. Also auch gerne mal, kann man doch auch mal eine extra Folge machen oder so eine Kurzkritikrunde. Mhm. Die 5 besten alten Filme, weiß ich nicht, sowas in die Richtung.
Ja.
Also wo man mal wirklich ran sollte und warum man an den Film ran sollte. Weil ich finde es immer schwer, genau dieses jetzt, wie du mich versuchst zu überzeugen, zu sagen, ja, dann haue ich mir jetzt so einen alten Schinken rein.
Ey, ich verstehe das auch, ne? Weil auch ich habe das, dass wenn man so was sich vornimmt, also sagt so, okay, ich gucke jetzt mal ein bisschen ältere Filme und baue da so ein bisschen Fundament auf von dem Wissen her.
Ja.
Man braucht halt, man muss dann erstaunlicherweise so ein bisschen Überwindung.
Das ist genau der Punkt, ja.
Und dann, aber danach ärgerst du dich, also das ist der absolute Klassiker. Man ärgert sich jedes Mal, weil, ja, ist ein super Film.
So. Aber ärgert man sich jedes Mal? Ich hatte auch schon mal so ein bisschen schlechtere Erfahrungen dann gemacht.
Ja, aber selten. Also zumindest, wenn du so vorgehst wie ich jetzt, dass du dir quasi die Perlen rauspickst und dann, weil du, also zumindest hatte ich jetzt noch keinen dabei, wo ich gesagt habe, okay, das war jetzt 2 Stunden Zeitverschwendung.
Nee, das stimmt.
Also
Katastrophe war das jetzt auch nicht. Nee, wir hatten ja mal irgendwann auch gemacht, so, dass man sich hier trifft und alte Filme guckt.
Ja.
Nicht so oft, aber naja.
Ich mache das immer noch mit unserem verwundeten Freund, der sich im Moment nicht bewegen kann.
Unser verwundeter Freund. Ein
Shoutout an Fabian. Aber mit dem gucke ich immer noch alte Filme.
Das ist nett. Ja. Also, etwas in die Zukunft blicken. Also, nee, etwas mehr in die Zukunft blicken. Ich würde einfach mal auf aktuell gehen jetzt.
Oh.
Weil du hast erzählt, ich habe jetzt die letzten 2 Wochen nichts mitbekommen, aber Sandman auf Netflix.
So.
Ich weiß gar nichts, außer dass ich weiß, dass der Sandmann ist.
Das tut mir heute so ein bisschen leid, dass ich alles so dir gegen den Kopf werfen muss, aber da du im Urlaub warst und ich quasi im Film- und Serienhimmel, habe ich halt viel Input gehabt. Genau.
Ja, ist
Sandman. Ich bin noch nicht ganz durch. Die Serie ist, glaube ich, am Samstag auf Netflix gestartet.
Mhm.
Ist eine 10-folgige große Fantasy-Serie, die auf einer Comic-Reihe von Neil Gaiman basiert. Ist ein großer Autor, der beispielsweise auch die Werke, die American Gods zugrunde liegen, geschrieben hat. Also Neil Gaiman ist wirklich ein sehr bekannter Mensch. Und von ihm kommt jetzt halt die Geschichte The Sandman, die offiziell als unverfilmbar galt vorher. Zumindest von dem, was ich so gesehen habe. Ich habe mir die Comics so ein bisschen angeguckt. Ja, also ich bin jetzt noch nicht so tief drin, aber ich kann verstehen, warum das als unverfilmbar galt, weil es halt Träume als zentrales Thema hat. Der Sandman ist nämlich, heißt auch Dream in der Serie und ist quasi ein Ewiger, der dafür verantwortlich ist, die Träume der Menschen zu kontrollieren und die Träume der Menschen zu konstruieren auch. Also interessanterweise ist der Protagonist ein unglaublich mächtiges Wesen, was ja relativ selten ist. Also, und in der Serie jetzt, in den 10 Folgen, konzentriert sich die Story darauf, dass er durch einen Zufall tatsächlich gefangen genommen wurde.
Du meinst Wesen, ich kann das gerade mir gar nicht vorstellen.
Er sieht humanoid aus.
Okay. Also, und er läuft so durch die Straßen, oder?
Ja, also er läuft auch so durch die Straßen, aber man merkt, dass er so ein bisschen was nicht anderes so, ist.
Okay.
Er sieht halt aus, das ist eines der größten Mankos an der Serie, muss ich leider sagen. Ja. Er sieht halt aus wie ein Frontsänger einer Emo-Band aus den frühen 2010ern. Also ist so... Er ist wirklich, mich hat das wirklich ein bisschen gestört, dass der sieht halt aus wie ein Emo und der verhält sich teilweise auch so. Und das hat mich hier und da tatsächlich rausgerissen. Hat eine fantastische Stimme dafür. Mhm. Also hat die perfekte Stimme für so einen traumartigen
Kontrolltypen.
Auf Englisch. Mhm. Ich vergesse den Namen von dem Schauspieler mal. Erik irgendwas heißt der.
Erik.
Stimmt überhaupt nicht. Tom.
Okay.
Tom Sturridge heißt er. Und der hat auch so einen komischen Gesichtsausdruck. Also die guckt die ganze Zeit so. So als würde, also die Podcasts jetzt hören, sehen das nicht, aber ich spitze gerade die Lippen in einem sehr verführerischen Kuss.
Es ist sehr verführerisch, muss ich zugeben. Muss auch gleich hier ausschalten.
So ungefähr. Und ja, du lachst jetzt. Aber, aber schau vielleicht mal in die Serie rein. Ja. Und dann, das Problem ist halt, wäre ja alles nicht so wild, wenn der nicht so ein übernatürliches Wesen spielen würde, was man ja dann doch ganz gerne ernst nehmen wollen würde. Aber ich muss sagen, also um nochmal auf die Story zurückzukommen, er wird halt durch Zufall gefangen genommen, durch einen Magier, und wird für 100 Jahre in eine Glasbox gesperrt. Also er wird irgendwie 1920 oder sowas gefangen genommen und hat die letzten 100 Jahre in einer Glasbox verbracht, de facto. Er ist unsterblich, deswegen kann ihm...
Das dachte ich mir schon,
genau. Und kann sich dann durch gewisse Umstände befreien. Mhm. Aber in der Zeit ist halt zum einen, er hat so gewisse Werkzeuge, mit denen er arbeitet, also so einen gewissen Sand beispielsweise und so einen komischen Helm. Der Helm sieht ganz cool aus. Aber, die wurden halt ihm am Anfang geklaut und sind dann irgendwo in der Weltgeschichte quasi verschollen. Weil 100 Jahre, ne, so ein Artefakt, das wandert dann ein bisschen. Und die muss er sich jetzt quasi zurückholen und sein Traumreich auch wieder aufbauen. Das ist nämlich komplett zerfallen. So.
Okay.
Das ist so die Story davon. Und sie arbeitet, also ich kann verstehen, warum das als unverfilmbar galt, weil es sehr visuell ist teilweise. Also die Traumwelten sind halt schwierig immer darzustellen. Und du merkst schon in den ersten Shots, hier wird sehr viel mit CGI gearbeitet werden. Mhm. Und ihr habt nicht das größte Budget auf dem Planeten.
Ah ja, das tut weh.
Ja, also das sieht gut aus für eine Serie. Also sieht wirklich kann man sich ganz gut anschauen. Aber sobald du es siehst und sobald du ein bisschen über sowas nachdenkst, merkst du, ihr verballert gerade sehr viel Geld. Und ich bin gespannt, wie sich das jetzt über die Folgen hinwegzieht. Mhm. Ich bin noch nicht ganz am Ende von denen. Ich habe 7 von 10 geguckt. Werde heute wahrscheinlich noch den Rest gucken und dann eine Kurzkritik dazu machen. Das ist zumindest der Plan. Und die Serie ist wirklich guckenswert so. Also hat mich tatsächlich gepackt. Ich habe weitergeschaut. Hat auch sehr interessante Einzelfolgen dazwischen, die sehr anders sind als andere. Die übergreifende Story ist noch nicht besonders stark, fand ich. Also sie fasziniert eher dadurch, dass man diesem übernatürlichen Wesen die ganze Zeit zugucken kann. Mhm. Und so auch sehr ungewöhnliche Stories erzählt werden können. Beispielsweise, ist jetzt kein Spoiler, hat er einen Freund, dem der alle 100 Jahre begegnet. Und die setzen sich dann immer zusammen und reden über die letzten 100 Jahre. Mhm. Und das ist dann einfach interessant, weil das so in den weltgeschichtlichen Kontext gesetzt wird. Und er ihn immer wieder fragt, was hat dein Leben in den letzten 100 Jahren ausgemacht und sowas? Willst du noch weiterleben und so weiter und so fort? Mhm. Also es sind sehr, du merkst, da sind richtig gute Ideen drin in der Serie und richtig gute Ansätze. Das, die Sache ist halt, ich habe das Gefühl, die verdauen in diesen ersten 10 Folgen 400 Comics oder sowas. Weil die Antagonisten wechseln mehrmals. Zumindest bisher. Und ja, also ich werde es zu Ende gucken, ich finde es interessant. Aber so gewisse große Storybögen vermisse ich schon hier und da.
Also Thema Unverfilmbarkeit, findest du, man hätte es besser verfilmen können irgendwie? Oder siehst du wirklich diese Schwierigkeit einfach darin?
Ja, es hat, die haben sich schon Mühe gegeben, muss man ehrlich sagen. Also die haben, ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwas hingerotzt haben. Also das, da steckt auch Geld hinter, so ist es nicht. Mhm. Ich habe das Gefühl, die sind halt nicht all in gegangen. Also, und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen was wie Dune. Das ist so kolossal und schwierig, dass du entweder all in gehen musst oder es nicht eins zu eins so rüberkommt. Weil ich hab das Gefühl, dass hier und da halt einfach die Faszination von dieser Figur auf der Strecke bleibt, dadurch, dass sie halt begrenzt sind in dem, was sie tun können.
Ja, okay, weil ich, also rein von der Storyline finde ich, klingt es auf jeden Fall cool. Also ich könnte mir da auf jeden Fall coole, interessante Gespräche vorstellen, auch diesen 100-Jahre-Aspekt und so finde ich ganz cool. Aber wenn ich jetzt wirklich da so ein Emo sehe mit so einem Kussmund die ganze Zeit, dann...
Aber ich sagte, ich habe weitergeguckt. Und ich bin bei sowas auch empfindlich. Also ich schalte bei sowas dann auch aus, wenn es mir nicht gefällt. Und ich bin immer, ich freue mich darauf, die letzten 3 Folgen zu schauen.
Ja, okay, ja. Ja, cool.
Ist es ein Must-See? Nein. Ist es eine gute Serie, wenn du mal Lust hast, abends ein bisschen was Frisches zu gucken und nicht so viel nachdenken willst, als wenn Riffifi oder The 400 Blows dir zu hart ist? Dann
Sandman.
Vielleicht Sandman.
Macht's müde?
Nee, mach nicht müde. Ja, schon. Also der Charakter hat die Fähigkeit, Leute müde zu machen.
Ja, ich weiß.
Überraschenderweise. Aber es macht nicht müde. Aber zum Beispiel, kommen halt, also es passiert sehr viel in diesen, und der ist halt einfach einmal in der Hölle, so wie Dante oder wie God of War, oder so, also Kratos. Und das finde ich immer cool. Weil das wird so in der ersten Folge angeteased, so, ja, das eine Ding ist in der Hölle. Und denkst du, ist in der Hölle? Crazy. Und dann 3 Folgen später bist du in der Hölle und siehst halt, wie die sich die Hölle vorstellen. Und das ist halt schon interessant. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst so,
okay,
habt ihr ein bisschen den Boden rot angemalt oder sowas. Ja, also es, und ich habe das Gefühl, ich wette, die Comics haben da noch 7 Layer und sind noch darker, aber es ist auch dark. Also es ist auch blutig hier und da. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, sie sind halt nicht all in gegangen, ohne das Quellmaterial gut zu kennen.
Ja, okay. Ja, ich schaue es mal an. Time-mäßig gehen wir in die Zukunft.
Oh, ja, Tobi. Wie sehr freust du dich auf die Zukunft, auf die nächsten 2 Monate? Und warum freust du dich oder nicht?
Überhaupt nicht irgendwas intendiert dabei. Wir wollen natürlich nochmal ganz kurz auf Rings of Power und House of the Dragon anspielen. Oder haben wir irgendwelche tollen Urlaubspläne, Niklas, von denen ich noch nichts weiß? Dann freue ich mich natürlich auch. Ich freue mich weiterhin passiv, aber also ich freue mich, gebe ich zu, aber es ist so schön, dass es kommt und ich fieber nicht drauf los.
Worauf freust du dich denn mehr?
Schon auf Rings of Power. Das und zwar sagen, weitaus mehr.
Das sagen alle.
Weit, wenn ich gerade drüber nachdenke, viel, viel, viel mehr.
Ja? Okay.
Ja, weil ich von House of the Dragon, ich glaube nicht, dass mich das...
Also warum nicht? Ich freue mich nämlich
das,
mehr.
Das ist halt die alte verhunzte Sache halt von den letzten Staffeln gewesen. Die das bei mir so runter... Also auch wenn das jetzt Buch irgendwann kommt, hat man ja schon öfter... Weiß ich nicht, ob mich das noch so catcht.
Also ist noch so tief drin, das war auch schlimmer als die Hobbit-Filme.
Ja.
Okay, ja, nee, ich finde es, ich habe es auch schlimmer empfunden. Aber ich freue mich mehr auf House of the Dragon.
Ja? Ja. Weil?
Ich habe Fire and Blood gelesen, das, worauf das beruht. Und ich weiß, dass die Story sehr viel bereithält, was sehr cool sein kann. Und die Trailer sahen gut aus, fand ich. Ich habe eine große Befürchtung. Der Zeigefinger. In das Fire in Blood ist eine fiktive Historie und da sind wenig Dialoge drin. Fast keine Dialoge. Und Dialoge waren das, was Game of Thrones ausgemacht hat. Aber es sind ja andere Macher dahinter. Also ich freue mich auf House of the Dragon.
Freuen tue ich mich auch. Aber brennst du drauf? Hast du dir den Tag, an dem es rauskommt, schon in den Kalender gepackt und den Abend freigehalten?
Ja.
So sehr.
Am 22. August.
Ja, okay, dann bist du, siehst du, dann ist deine
Frage. Ja, aber okay, Wasser. Ist auch irgendwie hier so ein bisschen, ne? Also, man muss ja auch, dass ich, muss ja auch irgendwie die Sachen gesehen haben, dann über die man spricht. Ja, deswegen okay. Steht das in meinem okay. Kalender. Also,
und wann kommt Rings of Power raus?
2. September.
Auch im Kalender markiert und abends
ja.
Zeit?
Ja, bei Rings of Power haben wir überlegt, zum einen ein Public Viewing zu machen, hier. Könnte ich mal,
Public Viewing.
Also ein Private Viewing.
Ein Private Viewing,
würde ich sagen. Private Viewing und dann vielleicht auch eine Folgenbesprechung zu machen.
Ja, da hatte ich Bock. Das würde ich aber auch bei beiden sehen, wenn ja. Ich da das zeitlich schaffe.
Ja. Nee, ja. Also habe ich auch beides Bock drauf. Ich überlege noch, ob ich Fire and Blood nochmal lese davor. Wird jetzt tatsächlich zeitlich schon ein bisschen knapp.
Oder du ballerst hier kurz das Silmarillion noch rein.
Aber ist die jetzt, behellige mich.
Ich weiß nicht, ob ich das kann.
Aber. Falsche Wort auch. ist die Geschichte, die in Rings of Power erzählt wird, aus dem Silmarillion? Weil das Silmarillion habe ich gelesen.
Also geht, ich weiß auch noch nicht alles, aber zweites Zeitalter, den ganzen Sauron-Kram. Ich weiß nicht mehr.
Ich dachte, das ist irgendwie so eine Story dazwischen. Irgendwie.
Also das ist so der Anfang.
Dazu muss ich zugeben, ich habe noch Rings of Power, die ganzen Sachen ein bisschen gemieden, seitdem ich den ersten Trailer gesehen habe. Weil der mich halt so. Also den zweiten Trailer habe ich auch gesehen. Aber
ja, ich fand dann jetzt so ein paar Bilder sahen da wirklich doch recht geil aus. Muss ich schon sagen. Dann war da auch irgendwo im Trailer dann der Balrog zu sehen, wo ich so denke, muss man das jetzt so reinballern? Der war ganz am Ende in irgendeinem letzten Trailer zu sehen.
Oh.
Da frage ich mich so, das fühlt sich dann so nach zu sehr nach Fanservice an und zu wenig nach, wir machen was Sinnvolles, sag ich mal so.
Ich habe die große Befürchtung, dass das sich zu nach generischer Fantasy anfühlt. Und ich fand nämlich, dass der House of the Dragon Trailer, der sah null generisch aus. Da hätte es mir einen Frame zeigen können, ich sagte, das ist Game of Thrones Welt. Weil die so diesen entsättigten Look haben, den dreckigen Look.
Ja, das stimmt.
Und bei dem Rings of Power Trailer hatte ich das echt nicht. Ersten das erstmal gesehen, habe ich gedacht so, sieht ein bisschen generisch aus. Aber
ja.
Dennoch, ich freue mich auch auf beides. Und
ich habe, also ich glaube hier so abends sitzen, lecker Pizza dabei essen, dann sich das reinziehen, da habe ich schon Bock drauf. Ist das, weißt du, ob die kommen wöchentlich raus?
Wöchentlich raus? Tatsächlich weiß ich das nicht. Okay. Also, ich weiß auch nicht, ob das schon raus ist tatsächlich, wie die hier rauskommen. Ich vermute stark, dass jeweils 2 oder 3 Folgen da kommen. Obwohl.
Oder nur eine.
Oder nur eine. Die Equity, als wir das geklärt haben. Die Fachmänner von Filmballerei sagen euch, was abgeht.
Ja.
Gut. Aber ihr könnt ja mal gerne, falls ihr noch nicht weggeschaltet habt, in die Kommentare schreiben, ob ihr eher eine Folgenbesprechung zu House of the Dragon sehen wollt oder zu Rings of Power.
Finde ich wirklich auch interessant.
Genau. Was wir da machen, ist eine andere Geschichte.
Nicht so, dass uns das interessiert, aber schreibt es mal in die Kommentare. Ja, oder auch, wo ihr mehr Bock drauf habt.
Ja.
Das ist ja schon wirklich ein sehr interessantes Timing, wie die das veröffentlichen.
Ja, ja.
Ja, und dann hätte ich jetzt nur noch einen Punkt, den hast du aber auch ausgesucht. Vielleicht kann man das so leicht hier einblenden. Neuer Oppenheim-Trailer.
Teaser.
Teaser, entschuldige, Teaser.
Trailer kann man es nicht nennen, tatsächlich.
Ja. Nee, ist ein Teaser, hast du vollkommen recht. Der kommt im Juli nächstes Jahr raus. Mhm. Dauert also noch was, aber der neue Nolan-Film.
Ja, mit einem absolut crazy Cast.
Boah, das ist einer der craziesten Casts, die ich seit langem gesehen habe, muss ich wirklich sagen. Das sind so viele Namen, die man kennt, oder so viele Gesichter, die man kennt, vor allem auch nochmal. Ich glaube, hier könntest du wirklich so ein Potpourri an 24 Bildern reinhauen.
Wir können ja mal ein paar nennen. Also Cillian Murphy spielt Oppenheimer, das sollte schon bekannt sein.
Das ist bekannt,
ja. Und wir haben in einer Podcast-Folge schon erwähnt, dass unser guter Freund, wie heißt er?
Mit dem?
Nein, Matthias Schweighöfer.
Ach ja, genau, Matthias Schweighöfer hat eine Rolle bekommen.
Ja, genau.
Ich bin gespannt, was für eine Rolle.
Ja, bin ich auch sehr gespannt. Robert Downey Jr. ist dabei, hab ich gelesen. Matt Damon ist dabei, wie du gerade schon gesagt hast.
Kenneth Branagh.
Das war bei fast allen Nolan-Filmen ist er dabei, ne?
Bei den neueren eher.
War der bei Inception dabei?
Also ich habe jetzt gerade bei Tenet vor Augen.
Ja, ich auch. Primär. Gut. Rami Malek ist auch am Start.
Rami Malek.
Also er wird auf jeden Fall ein Hammer-Cast, Hammer-Film. Habe ich schon Bock drauf.
Sehr viele Männer. Habe ich gesehen. Was aber auch, klar, man muss sagen, es ist zeitlich spielt's.
Ja, das Manhattan-Projekt, darum geht es uns ja gerne. So
genau.
Also ich vermute, dass die spielen alle die Wissenschaftler. Also von daher.
Auf den freue ich mich übrigens sehr besonders.
Da musst du noch dich fast ein Jahr gedulden.
Ja, ich weiß.
Mein Freund.
21. Juli ist ziemlich genau, oder fast in einem Jahr, aber im Sommer wieder. Das wäre nochmal ein Sommerhochfilm. Wir hatten ja letztes Mal gequatscht, dass gerade so relativ wenig.
Außer Bullet Train, ne?
Ja, aber ich mache manchmal so richtig dicke.
So richtig dicke
Schinken.
Die großen Sommerblockbuster.
Genau.
Ist ein bisschen mau, ja. Ein bisschen mau.
Gut. Ja. Und sonst schlittern wir langsam aus dem Sommerloch wieder raus, würde ich sagen.
Ja.
Und hoffen demnächst dann mit Rings of Power oder House of the Dragon.
Auf jeden Fall.
Was Cooles rauszuhauen.
Jetzt ging jetzt mal wieder richtig los, ja.
Jetzt aber ja, ganz richtig, ja, Leute. Schneidet euch mal richtig an.
Kann ich gefasst machen, ja. Volle Ladung Filmverlaber.
Alles klar.
Gut, so ist abrappen.
Wir sollen es abrappen.
Rap.